Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Dieser Rosenmontag stand nun wahrlich unter keinem guten Stern. Wir lassen uns das Lachen nicht verbieten. Das war das Motto vielerorts und dahinter stand dann oft freudig und ernst. Und das hat natürlich mit den schrecklichen Ereignissen von Hanau zu tun. Zusätzlich hat es dann heute noch eine Autoattacke in Nordhessen auf Menschen bei einem Karnevalsumzug gegeben. Es gibt Verletzte, auch Schwerverletzte. Der Fahrer wurde festgenommen. Wir werden Sie gleich zu Beginn unserer Sendung dazu informieren. Dann haben wir die weiteren Themen. Natürlich heute Wahlnachlese aus Hamburg. Rot-Rot-Grün mit starken Grünen. Die Berliner Reaktionen und anschließend CDU. Das hängt natürlich alles zusammen. Der Fahrplan für die Teamlösung wackelt. Bundespräsident Steinmeier ist in Kenia. Weniger Korruption, mehr Investition, das möchte er. Ansonsten Italien werden wir uns anschauen. Coronavirus wütet auch da. Und wir fragen uns, wie wird es dort weitergehen? Zunächst aber beginnen wir in Nordhessen. Unser Kollege Ludger Fittgau ist der Berichterstatter in diesen Tagen viel gefragt. Herr Kollege, als erstes, da ist ein Auto in den Zug gefahren. Was wissen wir über die Opfer?
Ja, wir wissen, dass es Dutzende Opfer sind. Aktuell wird von mindestens 30 Verletzten in Volkmarsen geredet, ein kleiner Ort, 30 Kilometer von Kassel entfernt. Und wir wissen, dass der Mann mit einer hohen Geschwindigkeit, das ist ein Mann, ein 29-jähriger Mann, der festgenommen worden ist, mit einer hohen Geschwindigkeit in die Menge reingefahren ist. Es sind auch mehrere Schwerverletzte und auch Kinder verletzt. Der Hauptkommissar Rainer Lingner von der Kasseler Polizei schilderte den Vorfall so.
Dass tatsächlich ein PKW gegen 14.45 Uhr in den Rosenmontagszug in der Ortschaft Volkmarsen gefahren ist. Durch diesen Aufprall, sage ich einfach mal, durch das Hineinfallen in die Menschenmenge, gibt es mehrere Verletzte. Zu der genauen Anzahl der Verletzten und zu der Schwere der Verletzungen können wir im Moment noch keine Angaben machen. Der Fahrer des PKWs wurde von der Polizei festgenommen. Also das hat natürlich absoluten Vorrang jetzt, dass die Verletzten medizinisch behandelt werden. Wie gesagt, zur Schwere der Verletzungen können wir noch keine Angaben machen. Das hat absoluten Vorrang jetzt und dann werden auch die Ermittlungen weitergeführt, warum es zu diesem Vorfall gekommen ist.
Das hessische Innenministerium hat inzwischen mitgeteilt, dass der Mann im Augenblick nicht vernehmungsfähig sei und auch zu den Motiven sei bisher nichts bekannt.
Der Generalstaatsanwalt in Frankfurt hat die Ermittlung übernommen. Was heißt das?
Das heißt, das ist die höchste Ermittlungsbehörde in Hessen. Das bedeutet, dass man diesen Vorfall wirklich ernst nimmt in Hessen. Das ist, man geht von einem Vorsatz aus, von einem politischen Motiv kann man noch nicht reden, aber es ist ein Vorsatz und damit ist natürlich nach Hanau klar, also die höchste Ermittlungsbehörde. Das heißt, man nimmt es ernst. Der Ministerpräsident Volker Bouffier hat sich soeben auch schon geäußert schriftlich und sagt, es erschüttert über diesen weiteren Vorfall nach Hanau, aber er möchte jetzt auch den Ermittlungen nicht vorgreifen.
Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle dann auch wirklich aufhören, zumal man keine gesicherten weiteren Erkenntnisse hat. Ludger Fittgau, ich bedanke mich herzlich für die ersten Informationen dazu. Wir werden Sie natürlich im Laufe des Abends weiter informieren, wenn es Berichtenswertes gibt. Dankeschön. Damit schauen wir zur Wahl. In Hamburg ist es möglich und wahrscheinlich, dass Rot-Grün weitermacht. Möglich und wahrscheinlich heißt, fest ist es nicht. Immerhin mit verschobenen Gewichten. Der Tag danach, Axel Schröder.
Schon gestern Abend musste die Hamburger FDP darum bangen, wieder in die Bürgerschaft einziehen zu können. Und auch heute dauert das Warten an. Ausgerechnet im Wahlkreis der grünen Spitzenkandidatin Katharina Fegebank in Hamburg-Langenhorn war aufgefallen, dass die Ergebnisse der Stimmenauszählung aus dem Rahmen fallen. 22% holte demnach die FDP, die Grünen lagen bei 5%. Seit heute Morgen werden die Wahlzettel deshalb neu ausgezählt. Der Fehler werde behoben, so Landeswahlleiter Oliver Rudolph. Die letzte Hochrechnung von heute Nachmittag sieht die Liberalen bei nur noch 4,9%. Leicht nach unten korrigiert auf 11% wird vermutlich auch das Wahlergebnis der CDU. Noch steht das vorläufige amtliche Endergebnis zwar nicht fest, Agnes Tjax von den Grünen macht aber heute schon klar, dass seine Partei nach den Stimmengewinnen auch mehr Senatorenposten besetzen möchte.
Wir haben unseren Stimmenanteil praktisch verdoppelt, in absoluten Stimmen sogar deutlich mehr als verdoppelt. Und die Sozialdemokratie, der man auch für diese Wahlerfolg gratulieren muss, sind natürlich aber faktisch trotzdem ein bisschen runtergegangen. Und insofern geht es schon darum, ein Bündnis zu entwickeln, wo sich auch diese Themen widerspiegeln. Und das wird natürlich auch unser Anspruch sein müssen.
Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher wollte sich nach der Wahl nicht dazu äußern, welche Behörden in Zukunft von den Grünen geleitet werden könnten.
Die Frage, wie ein Koalitionsvertrag personell und mit Ressortverteilung umgesetzt wird, die stellt sich meistens ganz am Schluss. Entscheidend ist jetzt erst einmal, dass die richtigen Themen vereinbart werden. Und ich sage ganz klar, es gibt ein paar schwierige Punkte, die wir von den Grünen erwarten müssen. Dass die A26 gebaut wird, dass wir uns zum Hafen bekennen, dass wir den Flughafen nicht beschneiden. Das sind Themen, die für die gesamte Stadt, für unsere Wirtschaft bedeutsam sind.
Den Neubau der Autobahn 26, die vor allem für den Hafenverkehr benötigt wird, lehnen einige in der Grünen Partei zwar ab. Ein Fallstrick für die Neuauflage der rot-grünen Koalition wird das Projekt aber wohl nicht werden. SPD und Grüne haben vor und noch deutlicher nach der Wahl betont, dass sie das Stimmenergebnis als Bestätigung des rot-grün geführten Senats sehen und diese Zusammenarbeit auch fortsetzen wollen. Trotzdem hat Bürgermeister Peter Tschentscher angekündigt, auch mit der CDU Gespräche zu führen. Auch Rot-Schwarz hätte eine Mehrheit in der Bürgerschaft. CDU-Landeschef Roland Heinze war heute nach Berlin aufgebrochen, um dort mit der Bundesspitze seiner Partei das Ergebnis zu besprechen. Er zeigt sich offen für Gespräche mit der SPD.
Wenn jetzt der Bürgermeister meint, er muss deswegen mit uns sprechen, um die Grünen auch zu ärgern, dann ist das seine Entscheidung. Wir werden der SPD sprechen, wenn wir gefragt werden.
Allzu große Hoffnungen auf einen rot-schwarzen Senat macht sich Heinze aber nicht. Und auch der Hamburger Politikprofessor Elmar Wiesendahl machte heute im NDR klar, dass er ein solches Bündnis für sehr unwahrscheinlich hält.
Natürlich wird es am Ende nicht dazu kommen. Aber das setzt ein wenig die Grünen unter Druck, mit ihren Forderungen nicht zu überziehen. Also in einer besseren Verhandlungsposition ist Tschentscher mit der SPD.
Das war der Bericht von Axel Schröder. In Berlin gibt es natürlich nach diesem Ergebnis einen hohen Beratungsbedarf. Die FDP leckt Wunden, zumal wenn im Laufe des Abends feststehen sollte, dass sie vielleicht doch nicht in die Bürgerschaft kommt. Bei der AfD wachsen die Bäume nicht in den Himmel und bei der SPD, nun ja, da fragt man sich, was heißt das eigentlich für Berlin und welchen Kurs sollte man bei einer möglichen Bundestagswahl dann wählen? All das hat Frank Capellan für uns.
Von Erfurt nach Hamburg. Der Thüringen-Effekt beschäftigt die Bundesparteien. Annegret Kramp-Karrenbauer zeigt sich dünnhäutig und verärgert. Dass die durch ihre Rückzugsankündigung ausgelöste Führungskrise und das Verhalten der Thüringer Parteifreunde zum historisch schlechten Ergebnis beigetragen hat, kann sie nicht schönreden. Dann aber knöpft sie sich überraschend scharf SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil vor.
Der seit einem Jahr eine wirkliche Schmutzkampagne gegen die CDU fährt.
Denn ihre Partei habe ihr Verhältnis zur AfD, anders als von Klingbeil behauptet, sehr wohl geklärt.
Und wenn der Generalsekretär der SPD der Auffassung ist, dass er uns hier immer wieder fälschlicherweise angreifen muss, dann kann ich ihm nur sagen, dann soll er die Konsequenz ziehen und seine Partei auffordern, diese Regierung zu verlassen.
Der so Gescholtene reagiert umgehend. Er fürchtet, dass überall dort, wo sich rechnerische Mehrheiten ergeben, eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD immer wieder zum Thema werden könnte.
Und insofern ist es richtig, dass wir darauf hinweisen, dass die CDU hier eine Tür aufgemacht hat, die sie dringend wieder schließen muss. Ich glaube, Frau Kramp-Karrenbauer, dass sie fest gewillt ist, diese Tür zuzumachen. Ich glaube das auch meinem Kollegen Paul Ziemiak. Aber es reicht eben nicht, dass zwei an der Spitze der Partei das wollen. Das muss in den Landesverbänden gelebt werden.
Zugleich nimmt Klingbeil für sich in Anspruch, die klare Haltung der Bundespartei habe Anteil am Wahlerfolg der SPD in Hamburg. So sieht das auch Parteichefin Saskia Esken, als sie am Morgen dem Wahlsieger einen Strauß Blumen in die Hand drückt.
Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Peter, für diesen großartigen Wahlerfolg.
Dass der liebe Peter es im Wahlkampf tunlichst vermieden hatte, sich mit Saskia Esken und ihrem Co-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans blicken zu lassen, vergessen. Tschentscher fürchtete nach der Niederlage von Olaf Scholz im Rennen um den SPD-Vorsitz Böses, hielt sich fern von der Bundespartei. Die SPD sieht sich dennoch im Aufwind. Sollten Esken und Borjans allerdings von einem rot-grünen Signal für den Bund träumen, werden sie gleich wieder desillusioniert. Das lässt sich nicht auf den Bund übertragen, meint Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Ich wäre eine schlechte Parteivorsitzende, wenn ich Rot-Rot-Grün nunmehr als Ziel für den Bund ausgeben würde.
Ja, die Bundes-SPD, das hat diese Wahl ja, glaube ich, auch deutlich gemacht. Mit der Hamburger SPD ist komplett was anderes.
Die AfD hingegen sieht sich in der Opferrolle. Opfer von Ausgrenzung, Opfer von Verleumdungen. So erklärt Fraktionschef Alexander Gauland, dass die Rechtspopulisten um ein Haar aus der Bürgerschaft geflogen wären, weil
gegen uns ja geradezu eine Hetze betrieben worden ist, wie ich das nicht für möglich gehalten habe. Wenn wir da nicht alle abrüsten, dann ist die Demokratie wirklich gefährdet, aber nicht durch uns, sondern durch Versuche, uns aus einem demokratischen Spektrum auszugrenzen.
Der AfD gelingt der Wiedereinzug in die Bürgerschaft knapp. Als FDP-Chef Christian Lindner allerdings den Wahlausgang kommentiert, weiß er noch nicht, ob das auch für seine Liberalen gilt. Klar ist für ihn, der Fehler der Parteifreunde in Thüringen hat die Freien Demokraten in diese Lage gebracht.
Wir bedauern sehr, auch als Partei der politischen Mitte, dass bei vielen Menschen der Eindruck entstanden ist, dass die Freien Demokraten keine klare Grenzziehung gegenüber der AfD hätten.
Die Linke schließlich freut sich über das gute eigene Abschneiden und Parteichefin Katja Kipping macht keinen Hehl daraus, dass ihr das schwache Abschneiden der AfD in Hamburg eine Genugtuung ist.
Auch wenn sie es jetzt gerade noch mal über die 5%-Hürde geschafft haben, kann man sagen, es gibt eine Trendumkehr bei der AfD.
Das war der Bericht von Frank Capellan, so viel zu den Berliner Reaktionen. Die CDU-Vorsitzende haben wir gerade schon gehört, die hatte heute eigentlich aber einen anderen Job, denn im Vorstand sollte der Fahrplan gelegt werden, der Fahrplan für den neuen Parteivorsitz. Also immerhin, wir wissen, einen Parteitag wird es geben, noch im April, allerdings wer da antritt, das ist immer noch nicht klar. Da gibt es viel Spekulationen und wenig Klarheit. Die Kollegen von dpa schreiben, von wegen Team zerlegt sich die CDU jetzt wieder mit einem Fragezeichen. Etwas mehr weiß Stefan Detjen.
Von vorne führen wollte Annegret Kramp-Karrenbauer den Prozess zur Neuformierung der CDU-Spitze. Zum Sommer, so hatte sie es vor 2 Wochen erklärt, solle zunächst die Kanzlerkandidatur geklärt werden. Dann, auf dem regulären Parteitag im Dezember, wollte sie den Vorsitz übergeben. Nichts davon, das ist nach der Präsidiumssitzung heute klar, wird so kommen.
Augenscheinlich ist diese Situation aber eine so belastende geworden für die Partei, dass ich der Auffassung bin, dass wir diese Klärung früher herbeiführen müssen.
Es folgt noch ein Nachsatz, mit dem Kramp-Karrenbauer die Verantwortung für das Hin und Her in den Verfahrensfragen von sich und dem Präsidium zuweisen will. Sie selbst habe sich ursprünglich für eine schnelle Klärung ausgesprochen, sei dann aber überstimmt worden.
Das habe ich vor 2 Wochen dem Präsidium auch vorgeschlagen, dass wir eine Entscheidung vor der Sommerpause treffen. Das Präsidium hat mich damals gebeten, diesen Zeitplan noch nicht festzulegen, sondern erst die entsprechenden Gespräche mit allen Beteiligten auch zu führen und dann dem Präsidium und dem Bundesvorstand heute einen Verfahrensvorschlag zu unterbreiten.
Aber auch die Erwartungen, die viele in der Parteiführung an die Gespräche der Vorsitzenden mit den potenziellen Bewerbern knüpften, kann Kramp-Karrenbauer nicht einlösen. Nach wie vor ist unklar, ob Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn ihre Hüte tatsächlich in den Ring werfen. Nur Ex-Umweltminister Norbert Röttgen hatte letzte Woche seine Kandidatur förmlich erklärt und damit die letzten Hoffnungen durchkreuzt, eine friedliche Einigung der Aspiranten untereinander vermitteln zu können. Die Teamlösung ist vom Tisch, es bleibt die Hoffnung, dass sich die Unterlegenen nach dem Sonderparteitag am 25. April dieses Mal tatsächlich unterordnen.
Die erklärten und potenziellen Bewerber, mit denen ich gesprochen habe, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, haben in dem persönlichen Gespräch mit mir, und ich bin auch berechtigt, das hier genauso zu sagen, ganz klar erklärt, dass sie jegliches Ergebnis des Parteitages, egal wie es ausfällt, respektieren werden und dass sie sich sichtbar in die weitere Arbeit der CDU einbringen werden, erkennbar und sichtbar einbringen werden.
erkennbar und sichtbar einbringen. Dieses Versprechen, das sie von Merz, Spahn und Laschet erhielt, wiederholt Kramp-Karrenbauer noch einmal und unterstreicht damit, woran es nach ihrer Wahl im Dezember 2018 gemangelt habe. Die Trennung von Parteivorsitz und Kanzleramt habe sie in eine schwierige Lage gebracht, sagt sie, ohne den Namen Angela Merkel zu nennen und damit die Kanzlerin in den Kreis der Verantwortlichen einzubeziehen. Es bleibt die Hoffnung, dass mit der Wahl des neuen Vorsitzenden auch die K-Frage zumindest für die CDU beantwortet wird.
Diese Wahl in 8 Wochen ist mehr als nur die Wahl eines Bundesvorsitzenden oder einer Bundesvorsitzenden, sondern sie ist ein ganz klares Präjudiz auch für den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin.
Kramp-Karrenbauer nennt die zu besetzenden Funktionen geschlechtergerecht, ohne dass nach wie vor eine Frau in dem Rennen erkennbar wäre. In dieser Woche, so habe es das Präsidium erklärt, sollten sich nun alle Kandidaten erklären. Mehr als ein Appell kann das nicht sein. Die Parteiführung überlässt es den Bewerbern, ihre Kampagnen selbst zu gestalten. Von der Bundespartei organisierte Regionalkonferenzen soll es dieses Mal jedenfalls nicht mehr geben. Schon aber haben einzelne Landesverbände angekündigt, den Kandidaten eine Bühne bieten zu wollen.
Das war Stefan Dethchen und so viel zur Innenpolitik. Wir gehen nun ins Ausland, aber in gewisser Weise ist es auch Innenpolitik, denn der Bundespräsident besucht Kenia. Da fragt man sich, warum eigentlich? Nun ja, Kenia ist ein wichtiges Land im Osten Afrikas. Viele sagen, eine Art Stabilitätsanker. Man hat die Korruption bekämpft und man braucht wirtschaftliche Investitionen für einen weiteren Aufschwung. Darum der Besuch, was dort passiert. Gudula Geuter ist dabei.
21 Salutschüsse stehen Staatsoberhäuptern auf Staatsbesuch zu. Frank-Walter Steinmeier ist der Erste, dem sie zuteil werden können. Und das, obwohl Deutschland das erste Land war, das Kenia nach der Unabhängigkeit 1963 anerkannt hat.
In einem Wort, dieser Besuch war überfällig.
Kenia ist Deutschlands wichtigster Handelspartner in Ostafrika. Und auch das Interesse Uhuru Kenyattas, des Staatspräsidenten, gilt Deutschland als Wirtschaftspartner und als regionales Kraftzentrum, gerade nach dem Brexit.
She becomes an important partner.
Deutschland wird für uns ein wichtiger Partner für Handel und Investitionen, nicht nur im Verhältnis von Deutschland und Kenia, sondern auch von Kenia und der Europäischen Union. Der Bundespräsident will auch mit dieser 4. Afrika-Reise auf positive Entwicklungen aufmerksam machen. Ein Engagement der deutschen Wirtschaft unterbleibe häufig aus Unwissenheit, mutmaßt er.
Häufig werden Hindernisse vermutet, die entweder so gar nicht mehr bestehen oder an denen mindestens gearbeitet wird.
Und wo viel zu tun bleibt, bei der Ausbildung, gerade der qualifizierten beruflichen Bildung, wo Deutschland fürs duale System auch in Kenia wirbt und unterstützt. Und bei der Korruptionsbekämpfung, auf die er, Frank-Walter Steinmeier, von deutschen Wirtschaftsvertretern angesprochen werde. Im Lob gegenüber Staatspräsident Kenyatta mag auch Mahnung liegen.
Hier ist entscheidend wichtig, dass der Präsident eben in seinen Anmerkungen auch noch mal kundgetan hat, dass dieses zu den Prioritäten der kenianischen politischen Führung gehört.
Am Rand eines Treffens mit dem Bundespräsidenten hatten auch Vertreter der Zivilgesellschaft vor den vielen Formen der Korruption gewarnt, zu der auch Handelspartner beitragen könnten. Wie die Partnerschaft mit Kenia insgesamt voranschreitet, dürfte auch von der inneren Entwicklung abhängen. Steinmeiers Besuch fällt in eine Zeit, in der Uhuru Kenyatta in seiner zweiten und letzten Amtszeit offensiv auf die Opposition zugeht. Es sei eine entscheidende Zeit des Wandels für Kenia, urteilt die politische Analystin Nanjala Nyabola. Es gibt viele Unsicherheiten, Überbleibsel der letzten Wahlen. Der Versöhnungsprozess müsse hier ansetzen. Was das für Kenias Zukunft bedeutet, ist unsicher. Bundespräsident Steinmeier widmet sich in den kommenden beiden Tagen konkreten Projekten wie dem Artenschutz und der beruflichen Bildung.
Soweit der Bericht von Gudula Geuter. Die Weltgesundheitsorganisation hat heute Alarm geschlagen, so muss man das wohl nennen. Sie hat vor einer möglichen Pandemie gewarnt und hat gesagt, die Staaten müssen sich darauf vorbereiten. Es gibt Infektionsfälle mit dem Coronavirus im Iran, in Südkorea und natürlich auch in Italien. Damit ist das Virus angekommen, mitten in Europa. Jörg Seiselberg.
Fabrizio Pesci ist derzeit per Handy schwer zu erreichen. Häufig ist besetzt, das Telefon ist für den Betreiber eines kleinen Hotels derzeit das wichtigste Instrument, um Kontakt zur Außenwelt zu halten. denn der 57-Jährige wohnt in Codogno, mitten in der sogenannten roten Zone in der Lombardei, die die Regierung wegen mehrerer Coronavirus-Infektionen seit Samstag abriegelt. Derzeit hat Fabrizio, außer zu telefonieren, wenig zu tun. Unser Tag läuft ruhig ab. Gestern bin ich raus, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Ich habe andere getroffen, aber natürlich Distanz gehalten. Einige waren mit Atemmasken unterwegs, andere ohne. Ich würde sagen, wir sind alle relativ gelassen. Codogno ist der Ort, in dem der erste in Italien bekannte Coronavirus-Patient im Krankenhaus liegt und dort vor mehr als einer Woche in der Notaufnahme möglicherweise andere Menschen unwissentlich angesteckt hat, weil die Ärzte zu diesem Zeitpunkt sein hohes Fieber noch als Grippe interpretierten. Fabrizio, der Hotelbesitzer in Codogno, findet es nachvollziehbar, dass die Regierung angesichts der Coronavirus-Fälle seinen Heimatort unter Quarantäne gestellt hat und bis zum 1. März niemand mehr aus der 16.000 Einwohnerstadt raus und in sie rein darf. Gleichzeitig sagt Fabrizio, hier ist seit Samstag jeder gewerbliche, industrielle und handwerkliche Betrieb geschlossen. Daher sitzen wir alle zu Hause und warten auf Neuigkeiten. Wir wünschen uns, dass dies alles schnell vorbeigeht. Gesundheitlich geht es Fabrizio gut. Sorge bereitet ihm aber die Versorgung mit Lebensmitteln. Die Regionalregierung in Mailand betonte heute erneut, dass die Versorgung gesichert sei. Fabrizio aber schildert, in Codogno gebe es Probleme. Im Moment ist die Situation so, dass wir darauf warten, dass in den Supermärkten Nachschub kommt. Der erste Ansturm am Wochenende hat dafür gesorgt, dass die Bestände erschöpft sind. Ich hoffe, dass schnell etwas kommt, weil unsere Lebensmittelvorräte zur Neige gehen. Im 10 Kilometer von Codogno entfernten Caselle Landi gab es heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ums Leben gekommen ist ein 88 Jahre alter Mann, der auch wegen anderer Gesundheitsprobleme in Behandlung war. Insgesamt hat sich die Zahl der Todesopfer durch das Virus in Italien nach Angaben der Behörden heute auf insgesamt 6 erhöht. Außerdem an in der Nähe von Codogno starben ein 84 Jahre alter Patient in Bergamo und ein 80-jähriger Mann in Mailand. Auch diese Menschen waren nicht nur mit dem Coronavirus infiziert, sondern litten nach Angaben der Gesundheitsbehörden ebenfalls unter anderen Krankheiten. Die Zahl der Coronavirus-Infektionsfälle in Italien ist im Laufe des Tages ebenfalls gestiegen. Am Nachmittag waren nach Angaben des Zivilschutzes knapp 230 Betroffene registriert.
Soweit Jörg Seiselberg. Was war das nun? Geheimnisverrat oder eine journalistische Meisterleistung? Unter anderem um diese Frage geht es in dem Prozess der Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange in London. Heute wurde verhandelt. Friedbert Meurer kennt die Details.
Es regnete vor dem Woolwich Crown Court, dem Gericht im Osten Londons, das über eine Auslieferung Julian Assange an die USA entscheiden muss. Mehrere hundert Demonstranten protestierten friedlich für eine Freilassung des WikiLeaks-Gründers. Sie hielten Plakate hoch mit der Aufschrift »Don't shoot the messenger«, »Schießt nicht auf den Überbringer von Nachrichten«. Oder auf einem anderen Schild war der Vorschlag zu lesen, »Verhaftet die Kriegsverbrecher, aber lasst Assange frei«. Ein Demonstrant trug wie Jesus ein Kreuz, versehen mit der Aufschrift »Die Wahrheit wird sich durchsetzen«. Diese Woche und in einem zweiten Teil ab dem 18. Mai prüft das Gericht in London, ob das Auslieferungsabkommen zwischen Großbritannien und den USA eine Überstellung Julian Assange an die US-Justiz erlaubt. In diesem Abkommen heißt es unter anderem, dass bei politischen Vergehen eine Auslieferung nicht in Frage kommt. Aber der Rechtsvertreter der US-Justiz, James Lewis, bestritt heute am ersten Tag, dass es sich um eine politische Tat handele. Journalismus sei keine Entschuldigung dafür, Gesetze zu brechen. Auch nach britischem Recht würde Assange bestraft werden. Dass ihm in den USA 175 Jahre Haft drohten, sei völlig übertrieben. Die Anwälte Julian Assange werden morgen vor Gericht auftreten und ihre Sicht der Dinge darlegen. Danach handele es sich sehr wohl um einen politischen Prozess. Die Publikationen von WikiLeaks hätten die US-Außenpolitik bloßgestellt. Deswegen solle an Assange jetzt ein Exempel statuiert werden. John Shipton ist der Vater von Julian Assange. Er appellierte vor dem Gerichtssaal an alle Journalisten, Solidarität mit seinem Sohn zu zeigen.
The oppression of journalism.
Das ist Unterdrückung von Journalismus. Die Behörden versuchen, Julian mundtot zu machen. Das droht Journalisten, Verlegern und Publikationen, wenn diese politisch motivierte Auslieferung Erfolg hat.
If this extradition, this political extradition of Julian Assange is successful.
Shipton hatte gestern noch seinen Sohn im Gefängnis besucht. Die lange Haft zeige Spuren, die Zelle seines Sohns sei gestern noch einmal durchsucht worden. Er habe kaum Möglichkeiten, Sport im Gefängnis zu treiben. Im Gericht selbst erschien Julian Assange im grauen Anzug, beantwortete Fragen nach seinem Namen klar und deutlich und wirkte gefasst und aufmerksam. Assanges Vater war im Gefängnis von Yanis Varoufakis begleitet worden, dem ehemaligen griechischen Finanzminister.
I came here to visit my great friend and fighter for press freedom.
Ich besuche meinen großartigen Freund und Vorkämpfer für die Pressefreiheit. Er tut das für euch Leute. Ihr steht als Nächster auf Donald Trumps Abschussliste.
Because you are on Donald Trump's hitlist next.
Die Beobachter des Verfahrens sind sich darin einig, dass der Fall, wie immer das Gericht entscheidet, in die Berufung gehen wird. Damit wird auch die Haftzeit Julian Assanges unweigerlich weiter verlängert. Denn eine Kaution zu hinterlegen ist nicht mehr möglich. Assange hatte 2012 gegen die Auflagen verstoßen und sich damals in der Botschaft Ecuadors einem juristischen Verfahren entzogen.
Friedbert Meurer berichtete aus London. Während wir hier diese Sendung fahren, laufen auf den unterschiedlichen Bildschirmen ganz unterschiedliche Sender. Einer davon ist CNN und da gibt es seit gut einer Stunde nur noch ein Thema. Das Urteil gegen Harvey Weinstein, den Filmproduzenten aus Hollywood. Er ist verurteilt worden. Die Geschworenen haben sich also durchgerungen. In 2 von 5 Punkten ist er schuldig gesprochen worden. Weitere Einzelheiten zu dieser Zeit von Peter Mücke.
Die Geschworenen sprachen den ehemaligen Hollywood-Produzenten in 2 von 5 Anklagepunkten schuldig. Sie sahen es als erwiesen an, dass Weinstein eine ehemalige Produktionsassistentin sexuell genötigt und eine Schauspielerin in einem minderschweren Fall vergewaltigt hat. Allerdings sprach die Jury den Angeklagten von den 3 schwerwiegenderen Vorwürfen frei. Dabei ging es 2-mal um sogenannte räuberische sexuelle Erpressung und eine schwere Vergewaltigung. Was das konkret für den ehemaligen König von Hollywood bedeutet, muss nun der Richter entscheiden. Weinstein wird aber wohl auf jeden Fall ins Gefängnis müssen. Für die schwere sexuelle Nötigung ist eine Haftstrafe von 5 bis 25 Jahren vorgesehen, für den minderschweren Fall der Vergewaltigung bis zu 4 Jahre. Insgesamt hatten mehr als 80 Frauen Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Im aufsehenerregenden New Yorker Prozess ging es jedoch nur um 2 Vorwürfe aus den Jahren 2006 und 2013. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles will Weinstein in 2 weiteren Fällen anklagen.
Soweit der Bericht von Peter Mücke. Zum Schluss der Sendung kommen wir dann noch für das Thema, was wir zu Beginn schon einmal hatten, Karneval. Wir lassen uns das Lachen nicht verbieten, das Motto habe ich genannt. Und natürlich gab es in vielen Städten, zumal heute Vormittag, dann die traditionellen Umzüge. Natürlich in Mainz, in Köln, in Düsseldorf. Und eines ist nicht verwunderlich, natürlich, sie waren viel politischer, als das sonst gewesen ist. Moritz Küpper ist unser Berichterstatter heute.
Die Domspitzen geknickt, dicke Tränen kullern die Wangen der schwarzen Kölner Domfigur hinunter, die vor sich ein knallrotes Herz trägt. Unser Herz schlägt für Hanau, steht in kölscher Sprache darauf. Der erste Wagen des diesjährigen Kölner Rosenmontagszuges, des größten im Lande, war ein Zeichen der Solidarität und Anteilnahme für den Anschlag von Hanau.
Ja, man sollte es auf jeden Fall nicht vergessen, ne, so schnell. Ist ja heutzutage, geht ja schnell, dass es aus dem Sinn ist, ne, nach ein paar Tagen.
Also wir haben es schon gesehen und haben auch drüber gesprochen.
Ganz wichtig, ja, ja. Ich habe auch gehört, dass auch in Düsseldorf, in Bonn, überall haben sie einen extra Wagen noch reingenommen wegen Hanau. Ganz wichtig, da mal ein Zeichen zu setzen nochmal. Ne?
Auch in Düsseldorf, dessen Zug immer als politischer, als bissiger gilt, wurde die Tat thematisiert. Auf einem Wagen war ein hochroter Kopf mit geöffnetem Mund zu sehen, aus dem eine Pistole mit der Aufschrift Rassismus ragte. Aus Worten werden Taten, war da zu lesen. Daneben standen die auf rassistische Gewalttaten verweisenden Schlagworte NSU, Walter Lübcke, Halle und eben Hanau.
Ich war erstaunt, wie schnell Sachen doch noch umgesetzt werden können, also wie aktuell der Zug jedes Jahr doch ist.
An politischen Themen mangelte es mal wieder nicht. US-Präsident Donald Trump als Horrorclown, der die kleine Greta Thunberg fixierte, zuckelte ebenfalls durch die Kölner Innenstadt wie Verkehrsminister Andreas Scheuer, der mit einem E-Scooter auf die Nase flog. In Mainz zeigte ein Motivwagen die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Outfit von Bundeskanzlerin Angela Merkel, das ihr allerdings viel zu groß war. Mit einem Stoppschild hielt sie zudem ein Zwerg auf, der die Thüringer CDU darstellte. Erstmals war auch die AfD im Kölner Rosenmontagszug Thema. Bislang wollten die Karnevalisten der rechtspopulistischen Partei keine Bühne bieten. Doch nun, so das Festkomitee, gelte es, ein Zeichen zu setzen. So zeigte man den Thüringer AfD-Chef Höcke als Dackel, der hinter Hass und Hetze Würstchen hinterherhechelte. Dazu passt auch das Motto der kommenden Session. Aus dem Kölschen übersetzt heißt es, nur zusammen sind wir der Karneval, was sich auch politisch interpretieren lässt. Dessen Präsentation bildete den Schlusspunkt eines Zuges, an dem nicht nur in Köln, sondern auch in Düsseldorf oder Mainz Hunderttausende den Karnevalswagen zujubelten. Das Wetter war zwar allerorts trüb, teilweise regnete es, doch die Jecken ließen sich die Stimmung nicht vermiesen und wurden auch sonst fündig.
Schokolade, Süßigkeiten, Gummibärchen, Brezeln, Blumen. Schokolade wird, glaube ich, am meisten geschmissen.
Also, da hat dann doch der eine oder die andere noch Freude und das ist auch gut so an solch einem Tag. Ich bedanke mich auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen für Ihr Interesse. Unsere Sendung geht fast zu Ende. Ich will Ihnen noch eines nicht vorenthalten. Es kam gerade eine Eilmeldung. Herr Merz macht morgen eine Pressekonferenz. Natürlich werden wir Sie da auch weiter informieren. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Bis demnächst und tschüss.